Schön. Heute, wie ich hergefahren bin, haben wir gedacht, oh, was ist los, bin ich zu spät? War schon alles voll mit Autos. Ja, ich war dann sehr beruhigt, wie noch viel Leben im Vorraum war und ich die Zeitumstellung doch nicht ganz versäumt habe. Ja, auch wenn wahrscheinlich noch nicht alle Eltern da sind, ich möchte trotzdem einfach beginnen. Wir gehen weiter in der Predigtreihe über Gebet. Der heutige Text steht in Philipper 1, Vers 9 bis 11, ist eine ganz kurze Stelle. Logischerweise ist es, wiederholen sich in diesen Gebetspredigen manche Gedanken immer wieder. Aber ich denke, das ist auch gut so. Wir brauchen die Wiederholung, damit wir uns Dinge merken, dass sie vor allem auch, dass sie in unser Herz sinken können, denke ich. Bevor wir unseren Text lesen, möchte ich einen kurzen Blick auf den Philipperbrief im Ganzen werfen. Der Brief, in dem ganzen Brief spürt man, dass zwischen dem Paulus und dieser Gemeinde in Philippi eine ganz enge Beziehung war. Auch in den Versen vor unserer Textstelle, so zum Beispiel, wenn ich Vers 3 bis 5 lese, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete beständig für euch und tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Die Philipper stehen fest zu Paulus und zum Evangelium. Man müsste die Reihenfolge wahrscheinlich umdrehen. Zum Evangelium und zu Paulus. Ganz sicher haben sie ganz regelmäßig für den Paulus gebetet. Paulus hat ja die Gemeinde gegründet. Es war die erste Gemeinde in Europa. Ja. Und sie haben auch immer wieder Geld für ihn zusammengelegt. Das sehen wir in Philipper 4,10 und folgende. Und Paulus liebt sie auch, Vers 8 vom Kapitel 1. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Die enge Beziehung zwischen den Jesus-Nachfolgern in Philippi und Paulus wird da ganz, ganz deutlich. Sie lieben sich gegenseitig. Mit einer durch Jesus gewirkten Liebe, wie da ausdrücklich steht. Gibt es also nichts mehr, wofür er bittet? Doch, und da schauen wir jetzt unseren Text an. Genau. Vers 9. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wir haben nur drei Verse, deswegen haben wir mit der Einteilung leicht getan. Jeder Vers ein Punkt. Vers 9, Gebet um Liebe, Erkenntnis und dann, ja, ich habe da geschrieben, Feinfühligkeit. Vers 10, Gebet um die schönen Folgen, habe ich das überschrieben. Und Vers 11, der Weg. Ja, wir stürzen uns hinein. Vers 9, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Paulus betet für die Philipper und Liebe. Da ist schon wahnsinnig viel Liebe da. Es ist übrigens nicht nur Liebe da. Es gibt auch zwei Geschwister, die catchen miteinander. Aber grundsätzlich, in Philippi, aber grundsätzlich ist da eine große Liebe da. Und trotzdem sagt er, es soll mehr werden. Liebe zu wem? Die Antwort ist einfach, Matthäus 22, 36, das höchste Gebot. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also lieben, die Liebe zu Gott soll immer größer werden und auch die Liebe zu den Menschen. Und nicht nur die Liebe zu den Menschen, die mir sympathisch sind, sondern zu allen. Das ist ja meistens die Herausforderung. Ein Wort zur Liebe allgemein. Was die Stelle aus Matthäus 22, die ich gerade vorgelesen habe, glaube ich, was speziell auch zeigt, wir sagen ja oft, Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist eine Verstandessache. Und ja, das steht da, es steht der Verstand da. Der ist ganz wichtig. Aber es steht auch da, Liebe von ganzem Herzen. Das Herz meint die ganze Person. Auch mit meinen Emotionen. Es geht aber nicht nur um Verstand und Emotionen, sondern mit ganzer Hingabe. Herz, Hingabe, Verstand. Kurz gesagt, ich soll Gott lieben und andere Menschen mit jeder Faser meines Lebens, meines Seins. Wir merken das gleich, denke ich, das packt man nicht, das geht nicht so einfach. Gell? Das steht nicht in unserer Macht. Wir können uns entscheiden, jemandem zu helfen. Wir können uns entscheiden, nett zueinander zu sein. Wir können uns entscheiden, die Faust flach zu machen. Ja. Aber lieben mit jeder Faser meines Lebens, das braucht Gottes Wirken und wir dürfen darum im Gebet bitten. Wenn wir weiterschauen, dann ist da etwas, da steht Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis. Gibt es Unterschiede in der Übersetzung und ich habe mir gedacht, komisch, Erkenntnis, Liebe, passt irgendwie normal nicht zusammen, oder? Die verschiedenen Übersetzungen habe ich ein paar so typische hingeschrieben, dass eure Liebe mehr und mehr überfließe in Erkenntnis. Oder auch umgekehrt, die Liebe soll überströmen durch Erkenntnis. Beides kann offensichtlich übersetzt werden. Dass die Liebe die Erkenntnis vermehrt und dass die Erkenntnis die Liebe oder dass die Erkenntnis die Liebe vermehrt. Was mir wichtig erscheint, dieses Wort für Erkenntnis ist nicht ein wissenschaftliches Erkenntnis, das ist ein anderes Wort, sondern dieses Wort wird normalerweise verwendet mit dem Gott erkennen, Sünde erkennen, also mehr ein ganzheitliches Erkennen der Dinge oder Personen. Gott erkennen, mehr erkennen, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe, indem wir Jesus anschauen, indem wir Gottes Wort studieren und ernst nehmen. Ich erkenne aus Gottes Wort heraus, dass Jesus für mich gestorben ist und tatsächlich auferstanden ist. Ja, wachsen in der Erkenntnis der Liebe Jesu. Staunend erkennen, der hat mich so gern, dass er bereit war, den Himmel zu verlassen und für mich zu sterben, sich kreuzigen zu lassen. Ein ganzheitliches Erkennen. Und aus dieser Erkenntnis heraus selber mehr leben lernen. Das ist irgendwie ein wechselseitiger Prozess. Gell? Ich erkenne mehr von Gottes Liebe und ich liebe ihn dadurch mehr. Und umgekehrt. Beide Übersetzungsmöglichkeiten machen Sinn. Paulus betet darum, dass die Liebe verbunden mit der richtigen, ganzheitlichen Erkenntnis immer weiter wächst. Dieses Erkennen ist aber auch zwischen uns Menschen möglich. Ich war zuerst überrascht, wie ich das in einem Kommentar gelesen habe. Oder es ist auch notwendig, ja. Und ich möchte als Beispiel Johannes 3, das Gespräch Jesus mit Nikodemus, erwähnen. Jesus antwortet auf die erste Frage von Nikodemus eigentlich ganz anders, als man sich's erwartet. Jesus erkennt, was denn Nikodemus, was da wirklich los ist bei dem. Wahrscheinlich hat der Nikodemus nicht einmal selber gewusst, warum er da zu Jesus kommt und was er wirklich will. Aber Jesus erkennt, er schaut ins Herz hinein des Nikodemus und spricht den wahren Punkt an. Wie oft diskutieren wir über Dinge, die nicht wirklich das Thema sind? In einem Gespräch erkennen, was dem anderen wirklich bewegt, was er vielleicht selber nur ahnt, da braucht es diese Erkenntnis von Gott. Und das ist wieder ein Stück dieses ganzheitlichen Erkennens. Wir argumentieren ganz oft über Sachthemen und in Wahrheit geht es um irgendeine Verletzung. Oder dass ich das Diskutieren nicht verlieren will. Das anzusprechen, was jetzt wirklich dran ist, dazu braucht es dieses ganzheitliche Erkennen und ganz viel Liebe. Paulus betet darum und wir dürfen füreinander beten, dass Gott uns Erkenntnis mit Liebe schenkt. Und da steht noch ein Wort, Einfühlungsvermögen. Auch das wird unterschiedlich übersetzt, zum Beispiel Urteilsvermögen steht oft da oder Empfindsamkeit. Das griechische Wort, das da steht, meint Empfindsamkeit in Richtung Feingefühl. Ja, das ist nicht, ich bin sofort beleidigt, sondern Feingefühl. Liebe soll überströmen, auch im Feingefühl. Gott kann gerecht und streng sein oder ist auch gerecht und streng. Gottes Liebe ist aber voll Feingefühl. Er mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Johannes 16, 12 und 13 sagt Jesus, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und deswegen sagt er es jetzt noch nicht. Jesus hat Feingefühl und er sagt nur so viel, wie die Jünger gerade fassen können. Bei den Emmaus-Jüngern ist es ähnlich. Gottes Liebe hat Feingefühl. Auch in unseren Gesprächen miteinander soll unsere gegenseitige Liebe mit Feingefühl verbunden sein. Spüren, was jetzt dran ist, was soll ich tun, was soll ich sagen oder was soll ich nicht tun und nicht sagen. Aus Liebe zum anderen. Manchmal ist es besser, nicht alles zu sagen. Nicht aus Feigheit, sondern zum Wohl des anderen. Aus Liebe. Paulus betet darum, dass die Philipper immer mehr wachsen in diesem liebenvollen Feingefühl. Jetzt haben wir diese drei Worte angeschaut, die miteinander verbunden sind. Liebe, Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Und ich möchte einfach noch einmal den Punkt machen, das Zentrale, liebe Geschwister, ist die Liebe. Und dazu möchte ich euch erinnern an ein paar Stellen. Matthäus 22, Vers 36, das haben wir schon gelesen, das höchste Gebot. Das höchste Gebot spricht, das ist das Wichtigste, spricht von Liebe. Johannes 13, 34, haben wir vor zwei Wochen, hat uns der Uli an diese Stelle erinnert. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. An der Liebe, an der Atmosphäre, an der Liebe, an der tätigen Liebe zueinander merkt man unsere Beziehung zu Jesus. 1. Korinther 13, 1 bis 3 fasse ich jetzt nur zusammen. Wenn ich alles kann, Berge versetzen, alles weiß, ganz perfekt bin sozusagen, aber keine Liebe habe, sagt Paulus, vergiss das Ganze, vergiss es. 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wir haben angefangen mit Paulus, betet, um dass die Liebe mehr und mehr wird. Gell? Ich denke, der Befund ist klar, die Liebe ist das Zentrale. Und nochmal, damit ich nicht missverstanden werde, Liebe ohne Erkenntnis endet in irgendeinem ungeistlichen Kuschelkurs. Das ist nicht gemeint. Je mehr wir die Wahrheit des Evangeliums erkennen, desto mehr können wir lieben lernen. Die Wahrheit, dass Jesus der Herr des Universums ist, dass Jesus für mich und dich gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist und lebt, heute und jetzt. Aber diese Liebe muss in Liebe gesagt und gelebt werden. Liebe erfordert, dass ich möglichst klar von Jesus und Gott rede, aber mit Feingefühl. Sonst kommt die Wahrheit oft daher wie mir da ein Dreschflegel und mäht alles nieder. Erhebt sich die Frage, können wir diese Liebe verbunden mit Erkenntnis und Einfühlungsvermögen machen? Nein. Deswegen betet Paulus für die Philipper. Er befiehlt ihnen nicht, ihr müsst jetzt mehr lieben. Das kannst du nicht. Kannst schon machen, aber es wirkt nicht. Er betet darum. Wir können auch füreinander beten, dass die Liebe in mir und im anderen wächst. Und dann habe ich gedacht, wenn wir noch einmal dieses höchste Gebot ansehen, wenn Gott uns aufträgt, dass wir Gott mit jeder Faser unseres Lebens, um jetzt meine Worte zu sagen, lieben sollen, dann können wir doch davon ausgehen, dass Gott uns genauso liebt, mindestens genauso, oder? Mit jeder Faser seines Seins. Wir sehen das bei Jesus. Er liebt uns mit ganzem Herzen. Er liebt uns mit ganzer Hingabe und er setzt für diese Liebe auch wirklich seinen Verstand ein. Ja? Es ist eine überströmende Liebe, mit der wir geliebt werden. Wie können wir auch lernen oder mehr überströmend lieben? Ob ihr das seht, das ist, ich habe wohl zu wenig Farbe da hineingetan. Es ist halb voll, das Glas. Ja? Ich kann jetzt diesem Glas sagen, werde überströmend, geh über. Wir wissen alle, es wird sich nichts tun. Die einzige Art, wie dieses Glas überströmt, ist, und ich werde es jetzt nicht ganz machen, weil sonst ist alles nass, ist die, ich lasse mich lieben. Ich akzeptiere Gottes Liebe zu mir. Und es ist nicht selbstverständlich, Geschwister. Je mehr ich erkenne, Gott liebt mich wirklich. Er ist nicht mit allem happy, wie ich bin. Ja, er weiß, dass ich sündige und das mag er nicht. Aber er liebt mich. Und euch. Überströmend, überströmend. Ich denke, wir können das so sagen. Für mich heißt das praktisch, immer wieder im Tag innezuhalten, speziell wenn was schiefgegangen ist, und zu sagen, Herr, du liebst mich, vielleicht trotzdem. Danke. Noch eine Bemerkung zur Liebe Jesu. Jesus betet zum Vater in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass dort, wo ich sein werde, auch diejenigen bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen und so weiter. Wisst ihr, was da steht? Jesus will, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Wie gern musst du jemanden haben, dass du in Ewigkeit mit ihm zusammen sein willst? Und dafür, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sind, verlässt er den Himmel, kommt auf die Erde, lässt sich ans Kreuz schlagen und aufersteht. Er will mit uns die Ewigkeit verbringen.
Wir können und sollen füreinander beten, dass wir diese ganzheitliche Liebe mehr verstehen und mehr verstehen.
Und dass wir sie auch mehr und mehr weitergeben können. Aber wir können sie nur weitergeben, wenn wir uns selber füllen lassen.
Darin besteht die Liebe, 1. Johannesbrief. Nicht, dass wir lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat.
So, ich verspreche euch, die beiden anderen Abschnitte werden viel kürzer. Der Vers 10, die schönen Folgen. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Der Alex hat schon, da ist er, der Alex hat schon von dem sicheren Urteil, ja, beurteilen, geredet. Und wir haben ständig Situationen im Alltag, wo wir entscheiden müssen, gehen wir links oder rechts. Ein sicheres Urteil ist nicht nur Checkliste machen, was spricht für die eine oder die andere Option. Es braucht dieses Lieben und feinfühlige Erkennen, das Wissen um ein ganzheitlich Geliebtsein von Gott und so den Mut, im Vertrauen auf Jesus seinen Weg zu gehen, weil ich geborgen bin bei ihm. Ja, vielleicht sagt der Alex später noch mehr beim Abendmahl, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich möchte nur noch einen zweiten Punkt machen. Da steht ein reines, untadeliges Leben. Ich denke, wir kämpfen alle immer wieder mit verschiedenen Versuchungen. Je mehr das Wissen um die Liebe Gottes in mir wächst und je mehr ich gleichzeitig lieben lerne, desto mehr erkenne ich einerseits meine Sündhaftigkeit. Das, was mich früher gar nicht gestört hat, was mir gar nicht aufgefallen ist, merke ich plötzlich, hey, das sind Dinge, die will Gott auch nicht. Ich erkenne meine Sündhaftigkeit. Und gleichzeitig tue ich mir schwerer zu sündigen, dem weh zu tun, der mich so liebt, dem Vater. Es wird schwerer. Und es wird umso schwerer, je mehr ich seine Liebe erlebe. Meinem Mitmenschen zu schaden, ihn zu belügen, ihn zu bestehlen oder sonst irgendwas oder schlecht über ihn zu reden. Ja, wenn die Liebe wächst in mir zu meinen Mitmenschen, dann wird das schwierig, oder? Versuchung bleibt, weil der Teufel ein Interesse hat, dass ich sündige. Aber jemand, der weiß, dass er geliebt ist, wird immer weniger sündigen wollen. Wird stattdessen mehr und mehr das tun wollen, was Gott will. Und wird so immer mehr bereit für Jesu Wiederkunft. Und es ist dann egal, ob er heute kommt oder in 1000 Jahren. So, jetzt noch zum letzten Vers. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Auch hier gibt es unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Oft wird ungefähr so übersetzt, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Und das nudelt dann so ein bisschen im Hirn herum, gell, weil das ist ein bisschen sperrig. Oder durch ihn, Jesus Christus, wird die Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, reiche Frucht bei euch tragen. Das ist schon ein bisschen leichter. Durch ihn, Jesus Christus, wird die Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, reiche Frucht bei euch tragen. Ich habe mir gedacht, ich will das jetzt nicht theologisch auslegen, sondern ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und es ist eine Geschichte. Ja? Aber ich denke, dass sie etwas von dem widerspiegelt, was da steht. Stell dir vor, du hast eine Ausbildung gemacht sagen wir zum Beispiel Tischler. Und heute ist die Abschlussprüfung. Und du hast gelernt, aber trotzdem vor einer Prüfung, du bist nervös. Du bist wirklich nervös. Werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen? Und du kommst hinein zum Lehrer, der dich prüfen soll und setzt dich hin und wartest auf die erste Frage, aber zu deiner Überraschung kommt keine erste Frage, sondern der Lehrer schiebt dir das unterschriebene Zeugnis hin. Und da steht ein sehr gut. Und du bist komplett verwirrt und der Lehrer sagt, ja, wissen Sie, ich habe gewusst, dass Sie die Prüfung nicht schaffen. Die ist zu schwer für Sie. Das schaffen Sie nicht. Und deswegen habe ich an Ihrer Stelle jemanden anderen geprüft. Jesus heißt er. Und der hat perfekt bestanden. Ich möchte Sie einfach nur fragen, akzeptieren Sie das, dass ich Jesus an Ihrer Stelle geprüft habe? Und du bist total verwirrt. Aber nach einer gewissen Zeit sagst du, ja, und nimmst das Zeugnis. Der Lehrer sagt weiter, ich möchte dich gerne, und plötzlich ist ein Du geworden, ich möchte dich gerne in meinem Team haben. Wenn du willst, dann kannst du mir jetzt Fragen stellen über Dinge, die du vielleicht nicht verstanden hast im Studium. Und du bist völlig, völlig fertig. Gell? Damit hast du überhaupt nicht gerechnet. Aber du hast ein paar Fragen, weil du wirklich einige Dinge nicht verstanden hast. Und der Lehrer erklärt sie dir. Und du merkst, da ist eine neue Beziehungsart zwischen dir und dem Lehrer. Ich finde, das Bild macht deutlich, dass wir nur dem Werk Jesu vertrauen müssen, um durch die Prüfung Gottes, sage ich jetzt, durchzukommen. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, durch Jesus. Wodurch Jesus alle unsere Schuld vergeben ist, wenn wir an ihn glauben. Das Bild geht aber weiter. Ein Tischler, oder es gibt nicht nur den theoretischen Teil der Prüfung sozusagen, sondern es gibt auch den praktischen Teil der Prüfung. Und du gehst mit dem Lehrer zur Werkbank und sollst jetzt ein Werkstück machen. Und irgendwie hast du vergessen, dass das unterschriebene Zeugnis schon da liegt und du bist wieder super nervös. Und du fangst an zu feilen und du bist so nervös. Und dann der Lehrer sagt, du, das wird nichts. Warte ein bisschen. Wir machen das anders. Du nimmst die Feile, aber ich führe deine Hand. Ja, und dann fängt sie an zu feilen. Und dann sagt der Lehrer, du, wenn du so verkrampft bist, dann kann ich dich nicht führen. Entspann dich, lass dich von mir führen. Und es kommt ein wunderschönes Werkstück heraus. Eine Frucht der Gerechtigkeit. Die Leute, die das sehen, sagen, was ist das für eine wunderbare Schule, wo solche Werkstücke herauskommen. Wer ist da der Leiter? Und du weißt es, es ist Gott. Du weißt auch, alleine hättest du das nicht geschafft. Es ist das Werk Jesu. Aber du durfst es mitwirken.
und so Gott verherrlichen. Frucht der Gerechtigkeit zur Ehre Gottes. Alles beginnt damit, aus meiner Sicht, alles beginnt damit, dass wir die Liebe Gottes anfangen zu begreifen und dass sie mehr und mehr wächst. Das können wir nicht machen. Was wir üben können, ist, dass wir uns demütigen und Jesu Liebe zu uns zulassen. Und ich sage noch einmal, das ist nicht selbstverständlich. Wir wollen die Prüfung gerne selber machen. Aber wir fallen durch. Zulassen, dass ich geliebt bin von Gott. Ja. Und vor allem, wir können füreinander beten, dass diese Liebe zu Gott und anderen Menschen wächst. Als Reaktion zur Liebe, die ich von Gott erfahre. Amen. Ich möchte bitten, dass wir eine kurze, vielleicht eine halbe Minute oder so still sind einfach. Und dann geht es hier mit einem Lied weiter.